Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Das ist der wunderbare Wochenspruch über dieser neuen Woche, Festwoche, die vor uns liegt. Und wir heißen Sie sehr herzlich willkommen bei uns auf der Tannenhöhe. Zum Anfang singen wir von einem der schönsten Adventslieder, Wie soll ich dich empfangen? Das ist die Nummer 10, die ersten beiden Strophen. Und dann die Strophe 5 bis 7. Man singt das nicht so oft. Nummer 10, 1 und 2 und 5 bis 7. Wir beten. Herr Jesus, hab so herzlich Dank, dass wir diese Adventszeit haben, die uns das ganz neu wieder auch ins Gedächtnis rufen willst, du bist nahe. Du bist nicht nur damals gekommen, sondern du bist auch heute nahe, der Helfer, mitten hineingekommen in das Elend dieser Welt. Der Helfer, der auch uns helfen kann. Du bist der, der wiederkommen wird. Und alles gut machen wird. Herr Jesus, richt du doch bitte heute Morgen unseren Blick ganz und gar auf dich. Von all dem weg, was uns belasten oder hindern will, ganz und gar auf dich hin. Und danke, dass du uns auch hörst, wenn wir in der Stille mit dir sprechen. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir, ist das Thema in unserer Freizeit. Und heute Morgen hören wir etwas in der Schriftlesung, wie dieser König angekündigt wurde. Wir haben übrigens bei unseren Egli-Figuren auch den Engel, der bei der Maria erscheint. Manche können den Engel nicht auf Anhieb erkennen. Ich lese Ihnen, wie Gott das erfüllt hat, dass der König kommt. Er sandte den Engel zu Maria, Lukas 1, Vers 28, und er sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, also ein König aus der Davids Linie. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Heute Morgen wird es uns um diese Linie gehen. Vom Alten Testament her schon angekündigt, der kommende Davidsohn. Dieser Vergleich, der König David und der König Jesus. Und deshalb müssen wir ein Lied singen, in dem auch etwas drin kommt, dass schon die Väter auf den kommenden David gewartet haben. Das ist in dem Lied Nummer 34, das ist eigentlich schon ein Weihnachtslied. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Da heißt in der zweiten Strophe, die Völker haben dein geharrt. Und in der fünften, der Friedefürst, auf den die Väter hoffend sahen. Nummer 34, wir singen die Strophen 1 bis 5. Mein Knecht David soll ihr König sein. Heute Morgen geht es uns also um David als Vorbild auf den Messias-König. Ein Ausleger sagt, über Davids Haus leuchtet eine Verheißung, die keinem anderen Herrscher der Erde gilt, wo Könige kommen und gehen. Und das zielt auf den Messias. 1000 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, hat Gott dem David einen Nachkommen versprochen, der ein ewiges Reich bauen wird. Wir schauen uns dazu heute Morgen einige Verse aus Psalm 89 an. Psalm 89, so schreibt Helmut Lamparter, besingt die Gnadenfülle, die Gott seinem Volk durch den Bund mit David zugewandt hat. Gott schenkt Gnade durch einen Bund. Gott hat ja viele Bundesschlüsse in der Bibel aufzeichnen lassen. Der allererste schon bei Noah, der Bund, der allen Menschen, der gesamten Menschheit galt. Dann der Bund mit Abraham für die Gläubigen. Der Bund mit Israel am Sinai unter Mose. Und dann dieser Bund mit David, der bis in die Ewigkeit hinein reicht, weil er in Jesus vollendet wird. Psalm 89 also unter diesem Aspekt, König David, König Jesus. Und Martin Luther schreibt über diesen Psalm, er ist eine Weissagung von Christus und seinem Reich, dass es um keiner Sünde willen solle aufhören. Ein Reich, das nicht aufhört. Psalm 89, wir haben zwei Hauptüberschriften. Erstens Gottes ewiger Treuebund mit dem König. Ich lese Ihnen dazu mal nur die Verse 2 bis 5. Wir werden auch den Psalm 89 nicht ganz anschauen können, das sind ganz viele Verse. Aber vielleicht lesen Sie ihn heute Abend oder heute Nachmittag mal zu Hause nochmal. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Gottes ewiger Treuebund mit dem König. In einem ersten Unterpunkt schauen wir uns mal diesen Bund an. Wenn in der Bibel von einem Bund die Rede ist, dann wird eigentlich immer der Bund von dem Größeren mit dem Kleineren geschlossen. Gott ist immer der Erste. Gott ist immer der, der handelt. Der Große wendet sich dem Kleinen zu. Die Initiative geht von Gott aus. Und ein Bund, das hat ja etwas zu tun mit einer gegenseitigen Verpflichtung. Also wir wissen es ja auch vom Ehebund. Gott hat sich verpflichtet, sein Wort einzulösen. Gott verpflichtet sich aus freien Stücken. Er hätte das wahrhaftig nicht nötig, einen Bund mit uns Menschen zu schließen. Er wählt dieses Volk und er erfüllt sein Wort. Freilich, er möchte auch gerne, dass der Mensch seine Verpflichtungen einhält und sich an Gottes Wort hält. Aber nicht wahr, da merken wir schon, das ist eine schwierige Sache mit uns Menschen. Also, wenn wir uns selber kennen, dann wissen wir wahrscheinlich, so weit her ist es nicht mit der Treue, mit der Bundestreue Gott gegenüber. Der Mensch ist kein geeigneter Bundespartner. Das war damals bei Israel so und das ist bei uns leider auch noch so. Aber Gott hält seinen Bund durch. Gott hält die Verbindung durch. Von Gott her bleibt das fest. Und deshalb verschiebt sich der Aspekt immer mehr dahin, dass dieser Bund ein Gnadenbund ist, an den Gott sich hält. Es ist Gottes unerschütterliche Vertragstreue. Das Wort Bund ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Bund heißt Verbindung, Verbundenheit, Zusammengehören, das heißt doch Bund. Ich darf zu einem gehören, der einen Bund mit mir geschlossen hat. Dieser Bund ist unverbrüchlich, ist fest, weil er seine Garantie, ich sage am liebsten in Jesus, hat und nicht in uns, weil er seine Garantie in seiner Treue hat und nicht in unserer Treue. Wir hören und sagen ja manchmal dieses Wort aus Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht auch schon manche Predigt darüber gehört und manchmal spricht man vom Dennoch-Glauben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass sie sagen, dennoch, also ich weiß ja nicht, wie das bei mir wäre, mit diesem Dennoch. Und dann vergessen wir was ganz Wichtiges, nämlich den zweiten Teil von diesem Vers, Psalm 73, Vers 23. Wissen Sie, wer der weitergeht? Denn du hältst mich. Das ist der entscheidende Punkt. Denn du hältst mich. Deshalb darf ich sagen, dennoch bleibe ich an dir, denn du hältst mich. Mein Gott lässt nicht los. Ich habe einen Bund geschlossen, auf ewig. Einen Thron für immer und ewig, verspricht Gott seinem David. Ein ewiger Bund. Das Wort ewig bedeutet vom Hebräischen her, die Ewigkeit, die vor der Zeit war, also die Vorzeit, und die Ewigkeit, die danach sein wird, wenn es keine Zeit mehr gibt. Ewig heißt von der Vorzeit bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir dann weiterschauen zu diesem Bund, den Gott hält, dann lesen wir erstaunlicherweise schon im Alten Testament, dass Gott einen neuen Bund stiften wird. Und da sagt er in Jeremia 31, ab Vers 31, das wird nicht so ein Bund, wie er bisher war, als ihr Israeliten den Bund oft und oft gebrochen habt. Dieser neue Bund wird so sein, dass ich mein Gesetz und meinen Geist in euer Herz lege. Und nun wird das ganz wunderbar, wenn wir sehen, wohin das zielt. Das zielt mitten ins Herz des Neuen Testamentes. Zu diesem letzten Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, sitzt und isst und trinkt und ihnen sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung. Deshalb ist es ein ewiger, neuer Bund, zu dem ich dazugehören darf, wenn ich, kleiner Mensch, das will. Wenn ich sage, ja, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast dein Blut für mich vergossen, ich danke dir, dann gehöre ich auf ewig in diese Verbindung hinein. Schauen wir uns bei diesem Bund die beiden Bundespartner an. Da ist auf der einen Seite der herrliche Bundesgott. Wir haben gelesen, er ist gnädig und er ist treu. für ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Dieser Gott, der den Bund mit uns schließt, ist ein gnädiger Gott. Das Wort Chesed im Hebräischen ist eines der schönsten überhaupt. Chesed, Gnade, das heißt auch Liebe. Das heißt Bundestreue. Und dieser gnädige Gott wendet uns auch jeden Tag seine Gnade zu. Meine Gnade ist genug für dich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Wort, das man mitnehmen kann in schwierige Situationen. Ein gnädiger Gott, dessen Gnade für mich reicht. Und ein treuer Gott. Ein bisschen was haben wir davon ja gerade schon gesagt. Das Wort treu im Hebräischen heißt eigentlich fest, zuverlässig. Das ist einer, der sich nicht ändert. Der ist zuverlässig. Der sagt nicht heute so und morgen so. Also bei uns Menschen ist das ja manchmal so eine Sache mit der Treue, gell? Da schwört man sich am Anfang ewige Treue, bis dass der Tod uns scheidet und nach 10 Jahren hat man vielleicht die Nase voneinander voll. Wer sind schon wir Menschen, aber unser Gott ist wirklich treu. Er bleibt uns treu, sogar wenn wir untreu sind, bleibt er uns treu. Deine Treue, du gibst deiner Treue einen sicheren Grund im Himmel. Diese Treue kann nicht zerstört werden. Sie ist fest wie der Himmel. Jetzt könnte man aber ja denken, ja schön, dieser Gott, ein gnädiger und treuer Gott, aber vielleicht geht es ihm ja so wie uns Menschen. Wir möchten gerne ein bisschen gnädig sein und eigentlich auch treu, aber wir schaffen es nicht. Gott kann das. Warum? Er ist nämlich nicht nur gnädig und treu, er ist allmächtig. Allmächtig. Und das sagen die kommenden Verse, die ich auszugsweise lese aus Psalm 89. Die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen? Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darin geschaffen ist. Also, wenn Sie diese Verse lesen, dann merken Sie, das ist ein mächtiger Gott, ein allmächtiger Gott, der treu sein kann. Der Herr der Heerscharen, der Herr des Himmels und der Erde, der stärker ist als alle Mächte, dieser Herr verbirgt sich für den Bund mit uns, für die Verbindung mit uns. Der starke Gott sagt, ich bleib dir treu. Da merken wir, es hängt alles an Gott. Und wir sehen, keine irdische Macht kann diesen Bund zerstören. Keine. Und er ist nicht nur gnädig, treu und allmächtig, er ist auch noch gerecht. Das steht in unserem Vers 15. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Ein gerechter Herr, der zu seinem Wort steht. Das ist der eine der beiden Bundespartner. Und bevor wir uns den zweiten anschauen, singen wir ein paar Strophen. Da haben Sie jetzt hier nur den Text vorne. Ich hoffe, Sie können ihn lesen und vielleicht kennen Sie das Lied. Es hat aber auch keine schwierige Melodie. Vielleicht spielst du einfach mal eine Strophe vor. Der zweite Bundespartner ist David. David, von dem in unserem Psalm steht, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Gott hatte David gewählt. Wenn Gott wählt, dann wählt er nach etwas merkwürdigen Maßstäben in unseren menschlichen Augen. Er wählt nämlich nicht das Schönste, Größte, Beste, Billigste. Also so machen Sie das doch, oder? Wenn Sie Weihnachtseinkäufe tätigen, ich auch. Sondern er wählt das Kleine. Das, was eigentlich keine große Bedeutung hat in dieser Welt. Und so war das bei diesem David ja auch. Als der Prophet Samuel in die Familie von David kam, um den König zu salben, da waren 7 stattliche Söhne. Und Samuel dachte bei jedem, der ist bestimmt groß, stattlich, gibt was her. Und keiner war's. Sind das der Knaben alle? Heißt es in der alten Luther-Übersetzung. Naja, da gibt es noch den Hirtenjungen, den Hütebuben, den David. Lass den kommen. Den wählt Gott. Und er wählt einen David, der Fehler macht. Sogar das. Und trotzdem bleibt Gott diesem David treu. David, der Auserwählte, ja, er ist nur ein schwaches Vorbild auf den auserwählten Davids Sohn, auf Jesus hin. Aber auch von Jesus heißt es, siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das lesen wir schon in Jesaja 42 und das greift Matthäus in seinem Evangelium noch einmal auf, in Matthäus 12, und sagt, das ist Jesus. Als er von Jesus erzählt, zitiert er genau diesen Vers, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jesus, der Auserwählte Gottes, der Sündlose, der wunderbar Reine. Aber Jesus ist auch auserwählt worden, den Weg der Ganzhingabe zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen. Der Davidsohn, der am Kreuz enden wird, dazu ist er auserwählt worden. Und deshalb liest man über diesem Kreuz die Inschrift König der Juden. David, der Davidsohn, der Auserwählte und der Knecht. David diente Gott, stand ihm zur Verfügung. Jesus, der Knecht Gottes, der getan hat, was der Vater ihn hieß. Wir denken ja manchmal, wenn man Knecht hört, dann denkt man so an die alten Bauernhöfe. Und der Knecht, das war so einer, der saß ganz unten am Tisch, der hatte nichts zu melden. In der Bibel ist das interessant. Im Alten Testament war zum Beispiel auch Nehemia ein Knecht des Königs. Und Nehemia hatte einen besonderen Job. Heute würden wir sagen, der war der Chef vom Geheimdienst. Der war nämlich Mundschenk und musste testen, dass der König nicht vergiftet wurde. Also eine Ehrenposition. Jesus, der Knecht Gottes, auserwählt vom Vater. Und wir kleinen Leute, jetzt sage ich es für uns auch noch, denn auf uns kann man das auch beziehen, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir in Christus auserwählt. Da sagt Gott, handverlesen, dich will ich. So kostbar bist du mir. Ich habe Wohlgefallen an dir. Und dann dürfen wir ihm auch dienen. Ja, das war ein erster langer Punkt. Der zweite wird sehr viel kürzer, aber zwischendurch singen wir noch mal ein bisschen Gloria. Das sind jetzt noch mal 4 Strophen. Vielleicht stehen Sie auch gerne ein bisschen dazu auf. In einem zweiten Teil schauen wir uns Gottes Geschichte mit diesem König an. Und das ist nun, war für mich ganz faszinierend. In diesen Versen 20 bis 30 kann man eigentlich in jedem Vers eine Parallele ziehen zwischen David und Jesus. Wir machen das ganz kurz. Ich lese Ihnen auch nicht alle Verse, sonst sind Sie hinterher tot. Aber vielleicht lesen Sie es tatsächlich unter diesem Aspekt nachher zu Hause nochmal durch. In Vers 20, da sagt Gott, ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Einen starken Helfer, einen starken Heiland, so könnte man das auch sagen. David sollte sein Volk Israel vor den Feinden retten. Ein Held, der helfen kann. Wir finden eine ganz wunderschöne Parallele in Zephaniah 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Und ich kann statt stark auch Held sagen. Wenn Sie das heute Morgen mitnehmen, Jesus ist ein Held-Heiland. Vielleicht haben Sie ein Problem, wo Sie sagen, keine Chance, da kann mir keiner helfen. Jesus ist ein Held-Heiland. Und dann sagt Gott weiter, ich habe einen Auserwählten. Gott hatte den David erhöht zum König. Gott hat Jesus erhöht, dass er zur Rechten des Vaters ist. Da ist er übrigens, um für uns zu beten und um uns für uns Fürsprache einzulegen. Ich habe einen Auserwählten erhöht. Vers 21, ich habe gefunden meinen Knecht David. Das haben wir gerade vorhin schon ein bisschen angeschaut. David, der Gottes Willen tun wollte. Jesus, der Gottes Willen perfekt getan hat. Und wir, die wir diesem Herrn dienen dürfen. Mit allen Fehlern, die wir haben und machen. Vers 22, meine Hand soll ihn erhalten, die Feinde sollen ihn nicht überwältigen. Von Gott festgehalten, von Gott bewahrt, von den Feinden nicht überwältigt. David war vor vielen Feinden bewahrt worden. Wenn wir schon an die Jahre denken, wo er vor Saul fliehen musste, wie oft hat Gott ihn da bewahrt, manchmal in allerletzter Sekunde. Saul kam auf der einen Seite den Berg hinauf und David konnte auf der anderen Seite vom Berg fliehen. Und auch später dann bei den vielen Kriegen unter Gottes Schutz. Der Davids Sohn erhalten, bewahrt. In all den Angriffen Satans, die Jesus während seiner Erdenzeit erlitten hat, da war dieser Angriff in der Wüste, diese Versuchung, wo der Satan zum Beispiel sagt, spring doch runter vom Tempel, Gott wird dich schon bewahren, du wirst deinen Fuß an keinen Stein stoßen, sag doch Gott. Gott hat ihn bewahrt in der Versuchung. Gott hat den Herrn Jesus auch bewahrt in dieser allerletzten Versuchung am Kreuz, als die Leute, ich sage mal, als Abgesandte Satans, zu ihm gesagt haben, steig doch runter vom Kreuz, dann glauben wir dir. Und Gott hat ihn bewahrt. Und wir dürfen auch bewahrt werden. In den Angriffen und Versuchungen, die uns zu schaffen machen, wo wir nicht Herr werden über die bösen Dinge in unserem Herzen. Meine Hand soll ihn erhalten, die Feinde sollen ihn nicht überwältigen, Satan darf nicht die Macht haben. Ich will seine Widersacher zerschlagen. Auch das hat David in vielen Situationen erlebt, dass Gott gekämpft hat manchmal so, dass die Feinde sich selber gegenseitig umgebracht haben. Gott hat den letzten Widersacher auf Golgatha zu Fall gebracht. Er hat Satan und Satans Macht zerschlagen. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Satan hat keine Macht mehr auf dieser Welt. Wir sehen das zwar oft noch nicht, aber seine Macht, seine eigentliche Macht ist gebrochen. Es sind Rückzugsgefechte. Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Der Sieg ist schon errungen. Und da habe ich mich wieder erinnert an diese Strophe. Die müssen wir einfach auch miteinander singen. Freut euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Das singen wir auch, diese Strophe. Schon so eine sieghafte Melodie, gell? Ich will seine Widersacher zerschlagen, sein Haupt soll erhöht sein. Das geschah im Hause David um die Zeitenwende. Es war ein armes Haus David, aus dem dieser Zimmermann Josef stammte. Keine Leute, die viel zu sagen hatten. Und dann wird da der Davids Sohn geboren in dieser heiligen Nacht. Und das Haupt dieses Hauses David wird erhöht. Und es gilt auch für Jesus. An Ostern, bei der Auferstehung und dann bei der Himmelfahrt. Jesu Haupt erhöht. Und jetzt ist er zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ich lasse ihn herrschen. Da kommen jetzt Verse, die deuten ganz stark auf den Messias. Er soll herrschen über die ganze Erde. Das hat sich anfänglich vollzogen, als Jesus auferstanden ist. Und das wird am Ende der Zeiten klar werden. Gott ist sein Vater. Das gilt natürlich, galt auch schon ein bisschen für David, das gilt auch für uns, wenn wir zu Jesus gehören, aber es galt natürlich vor allem für Jesus, den Sohn Gottes, den erstgeborenen Sohn. Ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen. Und dann fährt Gott fort und sagt, und zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Das wird wunderbar, wenn das auch sichtbar werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Mein Bund soll ihm festbleiben. Vers 29, ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben. Und jetzt sage ich nochmal, und jetzt schließt sich dann unser Kreis auch mit dem Anfang von unserem Nachdenken. Dieser Bund, mit dem Gott sich an mich, an sie gebunden hat. Mein Bund soll dir festbleiben, sagt unser Gott zu uns. Und damit schließen wir dann, Gott sagt ihm, ich will ihm ewiglich Nachkommen geben. Solange Gott lebt, solange lebt Gottes Volk. Das ist doch eine gute Sache. Solange steht der Thron Gottes fest, auf dem Jesus regiert. Spurgeon hat es einmal so zusammengefasst. Jesus regiert fort und wird regieren, bis der Himmel einstürzt. Ich will einen ewigen Bund mit dir schließen. Das sagt unser Gott zu jedem von uns. Und wir brauchen nur einzuschlagen, damit es ein Bund wird. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir sind so unendlich dankbar für deine Treue, für deine Gnade, für diese Gnade, die für jeden unserer Tage reicht, die für jede Situation reicht. Wir sind so froh, dass du der Starke, Held, Heiland bist, dem wir uns anvertrauen dürfen, auch für die kommenden Tage. Wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass in den vielen Gottesdiensten, wo dein Wort gesagt wird, jetzt in diesen kommenden Tagen, Menschen dich erkennen, dich den Heiland finden, dich den Friedefürsten für ihr Leben annehmen. Schenke das in unserem Land und schenke du das aber auch in vielen anderen Ländern. Wir möchten dich auch besonders bitten für deine Kinder, die sich nur im Geheimen treffen können, die gar nicht Weihnachten feiern können, so wie wir. Aber du bist derselbe dort und hier, und wir bitten dich, bewahre du sie bei dir. Schenke du diese göttliche Freude, die allein du geben kannst in ihr Herz. Wir bitten dich auch für die, die Verantwortung haben in unseren Völkern, für die Regierenden, für die Menschen in der Wirtschaft und in den Gerichten. Bitte leite du sie. Bitte schenke du, dass sie lernen, nach dir zu tragen und nach deinen Geboten. Und wir bitten dich für die, die dich kennen, dass sie Mut haben und dass du sie auch schützt, wenn sie angegriffen werden. Wir bitten dich herzlich für alle Kranken. Wir bitten dich auch für die Sterbenden. Herr Jesus, begegne du doch den Menschen, die an den Toren der Ewigkeit sind, damit sie heimgehen dürfen. Und wir danken dir, dass wir auch unsere eigenen Familien, die Menschen, die wir kennen und lieb haben, dir anbefehlen dürfen. Und all die vielen Bitten, die auf unserem Herzen sind, bringen wir dir mit den Worten, die du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir noch das schöne Lied Tochter Zion singen, möchte ich gerne noch auf ein paar Dinge hinweisen. Wir haben heute noch einmal vorne den Tisch stehen mit den Zeitschriften von der Bibelliga. Die Bibelliga hat jedes Jahr im Advent und Weihnachten eine Aktion Bibelstern. Sie versorgen interessierte Menschen und Christen, die sich selber keine Bibel leisten können, mit Bibeln und Schulungsmaterial. Dieses Jahr geht es um Christen in Thailand. Mit 7 Euro wären sie dabei, wenn sie eine Bibel für Thailand, für einen Thai-Menschen stiften wollen. Das ist eigentlich das beste Weihnachtsgeschenk, das man machen kann, gell? Vorne an dem Tischlein könnten Sie sich da eine Bibel oder könnten Sie eine Bibel sponsern. Und dann kriegen Sie einen kleinen Goldstern, den Sie auf ein Plakat kleben können. Und dann sehen wir nämlich, wie viele Sterne wir schon gesponsert haben. Und das sind schon über 100, ich sage es Ihnen, in den vergangenen Wochen. Dann wird auch in den kommenden Tagen Gottesdienst sein, zu den ganz normalen Zeiten morgens, also am ersten und zweiten Feiertag und auch nächsten Sonntag. Für heute Abend laden wir Sie gerne ein zu einem Missionsvortrag über den Kongo. Frau Dr. Gisela Schneider vom Deutschen Institut für ärztliche Mission hat erst vor kurzem eine Reise in den Kongo unternommen. Und vielleicht wissen Sie, dass im Kongo gerade auch Frauen und Mädchen zum Teil schrecklich leiden. Und da ist ein Arzt, der sich sehr stark für diese geschändeten Frauen einsetzt. Und diesen Arzt hat sie getroffen. Heute Abend um 19 Uhr wird dieser Bericht sein. Und dann laden wir sie auch gerne ein. Für den ersten Feiertag abends um 19 Uhr kommt das Brass Quintett, der Kiewer Bläser. Da dürfen Sie natürlich auch gerne hier sein und sich an der wunderschönen Musik freuen. Ein letztes noch, das ist jetzt schon eine Vorschau ins nächste Jahr. Am 6. Januar ist ja unser Freundestag in Stuttgart in der Liederhalle. Und wenn Sie gerne mit dem Bus mit in die Liederhalle mitfahren wollen, dann könnten Sie sich vorne an der Rezeption auf eine Liste eintragen lassen. Da fährt man so um 7:30 Uhr los und kommt so gegen 5:30 Uhr abends wieder zurück. Das beginnt um 9:30 Uhr und geht bis um 3:30 Uhr. Ja, und vielleicht hat jemand noch nicht diesen Zettel, wann die Gottesdienste sind und wann nicht, dann nehmen Sie den am besten auch noch mit. Ja, und jetzt singen wir. Tochter, ziehe und freue dich. Wenn Sie wollen, stehen Sie dazu auf. Nur noch um den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten vierten Advent, bis wir uns wiedersehen.